Der heutige Lesungstext soll gleichzeitig Predigtext sein und er ist etwas länger, deswegen habe ich so geteilt. Aus dem 1. Korintherbrief im 12. Kapitel, dort steht die Ausführung über den einen Leib und die vielen Glieder. Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie, und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört er doch zum Leib. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört es doch zum Leib. Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur Gehör wäre, wo bliebe dann der Geruchssinn? Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. Wären alle zusammen nur ein Glied, wo bliebe dann der Leib? So aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich bin nicht auf dich angewiesen. Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Denn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle anderen mit ihm. Ihr aber seid der Leib Christi, und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. Seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Amen. Liebe Gemeinde, manchmal ist man ja schon in der Versuchung, ein Körperteil, das einen besonders ärgert, dann zu ignorieren. Beim einen ist mal das Kreuz, beim anderen andere Wehwehchen, wenn wir mal Kopfweh haben, oh, am liebsten abschrauben und weglegen. Aber es geht nicht. Es geht nicht. Und wenn wir dann wirklich mal ein Körperteil amputieren müssen, was ja auch vorkommt, und dann leidet der ganze Körper darunter. Und insofern ist natürlich diese Frage aus der Geschichte hinfällig, dass der Kopf sagt, ich brauche keine Füße. Die Geschichte übrigens, die ist nicht von Paulus erfunden, sondern sie kommt oft in der Antike vor. In der Antike hat man viel geklaut. Gerade die Schriftsteller haben viel voneinander abgeschrieben, aber das war damals kein Verbrechen. Denn man hat die Geschichten gekannt und auch die Zuhörer von Paulus haben gewusst, dass das nicht von ihm ist. Aber er hat halt seine Deutung hineingelegt und jeder hat diese Dinge ein Stück anders gedeutet. Und von daher hat keiner gesagt, Plagiat, auch abgeschrieben oder so irgendwas, sondern sie waren gespannt, was macht jetzt der Paulus daraus. Und das Bild kennen wir auch irgendwo, wir haben es schon mal gehört, aber was hat es jetzt mit uns zu tun? Zunächst natürlich fühlt sich hier die Gemeinde angesprochen, an die dieser Brief geschrieben war. Und da gab es ja einige Spaltungen, da dachten einige, sie sind besser als die anderen, sie sind frommer und sie sind die Eigentlichen. Das dachten vor allem die Juden in der Gemeinde, weil für sie ja klar war, dass sie die größte Berechtigung haben, am Erbe teilzuhaben. Die anderen, alle anderen waren ja die Heiden. Und die Einteilung in Heiden und Juden, die zählt ja bis heute eigentlich. Was hat sich denn geändert? Wir sind ja alle Heiden. Das muss man sich immer mal wieder auf der Zunge zergehen lassen. Heiden sind nicht irgendwelche Menschenfresser in Indonesien oder sowas, sondern wir sind eigentlich die Heiden, die Europäer waren es, die Nichtjuden. Aber Paulus mahnt sie, dass alle in den einen Leib gehören und dass dieser eine Leib Christus heißt. Nun, in unserer Gemeinde, Da reden wir auch oft drüber, wie das denn ist, ob wir eine Gemeinde sind oder zwei. Da gibt es Süd-3 hier auf dieser Seite der Saarlandstraße. Und immer wieder heißt es, ja, wenn wir was in der Lukaskirche machen, dann kommen die ja gar nicht. Aber wir sind doch eine Gemeinde. Sollen wir jetzt ein Presbyterium wählen mit einem großen Wahlbezirk oder sollen wir verschiedene machen? Aber ich denke, die Unterschiede, die wir bei uns haben, sind ganz praktische. Der Weg in die Versöhnungskirche ist ganz einfach für die meisten näher als rüber in die Lukaskirche. Ich sehe da eigentlich keine wirkliche Spaltung in der Gemeinde, dass die einen den anderen bös wären. Und es hat praktische Gründe. Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich ein Stück weiter schaue, jetzt haben wir Erntedank gefeiert zusammen mit den Katholiken. Ist es notwendig im Leib Christi, dass hier in diesem Wohngebiet mit einem riesigen Aufwand, den sie kaum noch vertreten können, die Katholiken eine Kirche unterhalten und die Protestanten eine Kirche unterhalten? Wäre es nicht sinnvoll, wenn die verschiedenen Glieder des einen Leibes sich auch in ein Gehäuse begäben und im gleichen Raum Gottesdienst feiern würden? Das gibt es ja an vielen Stellen in der Pfalz übrigens. Nach der Gegenreformation, zunächst waren ja mal fast alle Protestanten aus freien Stücken. Dann kam die Gegenreformation, da mussten sie wieder katholisch werden und zwar in unterschiedlichen Gebieten unterschiedlich stark. In der Kurpfalz gab es so gut wie keinen Druck, deswegen sind die Kurpfälzer Protestanten geblieben. Anderswo, klar, was ein Bischof von Speyer gehört hat, Scheu und sowas, also die Gegend zwischen Neustadt und Landau, die wurde komplett katholisch. Und dann waren halt noch Gegenden, wo es so halbherzig gemacht wurde. Und welche, da ging es also so. In Zweibrücken zum Beispiel waren dann innerhalb von 140 Jahren etwa 6 verschiedene Konfessionen. Es gab ja damals noch 3, die Katholiken, die Reformierten und die Lutherischen. Und je nachdem, wer gerade Landesherr war, hat allen Leuten gesagt, und ihr habt jetzt so zu werden. So kam es vor, dass der jüngste Bruder katholisch getauft war und der älteste lutherisch, dass dann wieder die lutherischen Pfaffen gehen mussten und dann die Reformierten kamen und dann war wieder das Enkelchen dann reformiert und dann wieder katholisch. Das ist schrecklich. Also ich denke, da ist vieles passiert, was eigentlich zum Leib Christi überhaupt nicht passt. Aber das sind Überlegungen, da muss man vielleicht wirklich mal dran gehen und vielleicht ist die Not in der Kirche noch nicht mal so eine schlechte Beraterin. Vielleicht kommt man da dann auch auf gute Ideen und wenn man sich dann vertragen muss, dann ist das in solchen Fragen vielleicht gar nicht so schlimm. Oft hat übrigens die Ortsgemeinde dann die Kirche übernommen, wo die Konfessionen etwa gleich stark waren. Der Bürgermeister war also Chef der Kirche und beide Konfessionen hatten das Recht, darin ihre Gottesdienste zu halten. Da gibt es ganz tolle Geschichten. An vielen Ecken haben die das nämlich ganz wunderbar geschafft, bis heute noch. Anderswo, ach, klar. Wo können wir denn noch beobachten, dass es da Probleme mit diesem Leib gibt? Es ist auch unter Christen immer wieder diskutiert, wen hat denn Jesus eigentlich gemeint? Wer gehört denn da alles zum Leib Christi? Und je sektiererischer die Gemeinschaft ist, desto mehr sagt sie, dann natürlich nur wir. Wenn wir die Zeugen Jehovas hören, ganz klar, da kommen sowieso nur wie viele Tausend in den Himmel? 144.000. Also es kommen noch nicht mal alle Zeugen Jehovas rein. Das ist problematisch. Und es gibt da also den Witz, wo man sagt, wenn jemand neu in den Himmel kommt, dann macht Herr Petrus eine Führung und dann kommt man irgendwann an so einer Bretterwand vorbei, wie an einer Baustelle. Dann fragt immer irgendjemand, ja, was ist denn da dahinter? Und dann sagt er, pssst, das sind die Zeugen Jehovas, die sollen denken, sie sind allein. Aber es ist schon schlimm. Weil so der Glaube, dass man nur allein berufen ist, der bringt natürlich oft Fanatismus und Fundamentalismus zu Wege. Und so ist es kein Wunder, dass auch Zeugen Jehovas hier oft sehr aggressiv auf die anderen losgehen. Ja, also sind es nur die Protestanten? Natürlich, ich bin überzeugt, dass mein Glaube so wirklich sich in der Bibel wiederfindet und ich mich darin. Aber wir haben lernen müssen vielleicht, und das ist auch ganz gut durch die Aufklärung, dass es eine große Wahrheit gibt, an der jeder ein Stück Anteil hat. Wenn einer sagt, ich bin der Körper, ich bin der Leib Christi und meine Denomination und die anderen nicht, dann hat er nicht kapiert, dass wir alle nur einen Teil bilden und nur einen Teil verstehen. Und selbst wenn es großzügiger wird, wenn man dann von Ökumene redet, Ökumene bedeutet übrigens die ganze bewohnte Welt. Ökumene ist ursprünglich gar kein religiöser Begriff, sondern ein politischer Begriff in diesem Sinn. Also selbst wenn einer ökumenisch denkt, dann ist es oft noch so, dass das eben dann Halt macht am westlichen Christentum, dass also die Orthodoxen nicht dabei sind. Und Rom und Byzanz haben ja lange Zeit wunderbar gestritten. Und dann kommt noch die Frage, macht es Halt bei den Getauften oder nicht? Ist Jesus für die ganze Welt gestorben? Gehören also letztlich nicht alle zu seinem Leib? Oder ist er nur für die gestorben, die getauft sind? Und so gibt es feine, viele Möglichkeiten, sich zu streiten, ob man nun ein wichtiges Körperteil ist, wie viel Prozent des Körpers man ausmacht oder wie viel nicht. Wobei natürlich jeder zunächst mal die Neigung hat, anzunehmen, dass er selbst der Wichtigste sei. Klar. Aber ich lese aus diesem Beispiel des Paulus eine große Toleranz heraus und sehe auch immer wieder in den Evangelien viel, viel mehr Großzügigkeit und Toleranz, als wir gewohnt sind, anderen zuzugestehen. Also da gibt es sicher noch eine Menge zu lernen. Aber nicht nur das religiöse Gebiet betrifft ja so ein Gleichnis. Gehen wir doch mal in die Welt hinaus, wie sie politisch aussieht. Wenn die ganze Menschheit auf dem Weg ist zum Reich Gottes und Gott ist ja für alle Menschen da und ich kann mir nicht vorstellen, dass er da irgendwo steht und sagt, so, Taufbescheinigung her. Wer keine Taufbescheinigung hat, der kommt nicht ins Reich Gottes. Das wäre wirklich also ein mickriger Gott, der sowas tun würde. Also wenn wir die ganze Menschheit sehen als auf dem Weg zu seinem Reich, auf dem Weg zu Frieden, auf dem Weg zu Gerechtigkeit und zu Hoffnung und Liebe und schauen wir dann die Realität an, dann gibt es Glieder, die scheinen den Magen allein für sich gepachtet zu haben. Das sind vor allem die, die in der Nordhälfte der Welt leben. Wir verzehren fast alles, was diese Welt hervorbringt, während gleichzeitig täglich Tausende verhungern, während gleichzeitig in vielen Ländern Kinder nicht genug zu essen haben, deswegen von vornherein keine wirkliche Lebenschance. Und selbst wenn sie dann mal 20 Jahre alt werden, haben sie solche Schäden von ihrer Unterernährung, dass man das nicht ein lebenswürdiges Leben in unserem Sinn nennen könnte. Also dieser Leib der Menschheit, der über die ganze Erde geht, erfährt keine Gerechtigkeit. Und wir sind oft auch geneigt zu sagen, ja, wir brauchen ja eigentlich diesen Fuß da in Afrika überhaupt. Es wird ganz heiß, wenn es zum Beispiel um die Fragen von Impfungen, Gesundheit, AIDS geht. In Afrika, wissen wir, sterben die meisten Menschen an AIDS und es wird immer mehr. Und wir haben die Medikamente dafür. Wir haben die Medikamente, um sie zu behandeln. Und es gibt ganz viele, die zwar nicht sehr laut, aber sehr nachhaltig sagen, eigentlich lösen wir damit auch ein großes Armutsproblem in dieser Welt. Denn wenn die Bevölkerung dort stark abnimmt, nehmen auch die Probleme ab. Und das ist ein schreckliches Denken. Das ist so ein Denken wie bei den minderen Körperteilen, zu denen wir sie erklären, wir brauchen diesen Fuß nicht. Dabei kann eine Gesellschaft, wie wir sie von unserem Glauben her verstehen, als ein Leib als etwas, was von Gerechtigkeit geleitet wird, das kann nicht so aussehen, dass wir einen Teil einfach wegnehmen. Aber wir brauchen gar nicht so weit zu gehen. Auch in unserer Gesellschaft haben wir viele Glieder, viele Kasten, sagen wir mal. Im Mittelalter war das noch deutlicher, in diesem ständigen Denken, wo also jeder hineingeboren war in einen Stand, wo er dann gottgewollt hineingehört hat. Und da gab es halt welche, denen kam mehr Ehre zu, die sollten mehr haben und andere sollten nichts haben. Wir haben umgedacht. Und zwar nicht einfach, ja doch, vom Himmel herunter ist es gefallen, unser Denken in einer anderen Gerechtigkeit und auch unser soziales Denken, das kommt ja von irgendwoher und das kommt ja aus der Bibel vor allem. Dass nämlich jeder die Chance haben soll zu einem menschenwürdigen Leben. Dass keiner zu Armut verurteilt werden soll, nur weil seine Eltern arm waren. Dass keiner nach oben befördert werden soll, nur weil er dem Adel angehört. Sondern jeder Mensch soll nach seinen Fähigkeiten sich entwickeln können. Wir nehmen zurzeit davon Abstand, habe ich so das Gefühl. Ich habe so das Gefühl, dass bei uns, begründet wird es halt mit zurückgehenden Steuereinnahmen und Ähnlichem, dass bei uns wirklich ein Teil der Bevölkerung abgekoppelt wird, nicht mehr so gefördert wird wie früher, dass die Schere zwischen Arm und Reich, also den wertvolleren Körperteilen und den weniger wertvollen, immer weiter auseinandergeht. Nur das führt nicht zu dem Reich Gottes hin, das führt nicht zu mehr Gerechtigkeit und Frieden, sondern im Gegenteil. Jeder wird die Fragen immer wieder neu beurteilen müssen. Wir haben ja auch unser eigenes Schubladensystem, wo Menschen drin sind, individuelle Menschen, die wir kennen, die da so in eine untere Schublade gehören und andere, die ein Stück höher gehören. Das hat schon seine Berechtigung, weil wir machen ja unsere Erfahrung. Aber ich habe zu tun gehabt im Laufe meines Lebens mit eigentlich allen, mit guten Menschen, mit Ärzten, Diakonissen, genauso aber auch mit Dieben und mit Mördern hatte ich schon zu tun. Ich habe immer gemerkt, je besser ich Menschen kennenlerne, desto schwerer ist es, sie als wertvoll oder wertlos einzustufen. Und ich habe selbst beim schlimmsten Mörder, der also überhaupt keine Einsicht in seine Schuld hatte, habe ich aber doch so viel Menschlichkeit entdeckt und auf der anderen Seite bei Menschen, wo ich gedacht habe, oh, das ist ein ganz wertvoller Mensch, auf einmal schwarze Seiten. Das ist so. Also ich denke, wir selbst machen uns die größten Schwierigkeiten, indem wir zu schnell urteilen und alles Mögliche zu schnell in eine Schublade wandern lassen und so ordnen. Wir sind ein Leib in Christus. Nicht von uns aus, denn die Menschheit hat anders gedacht. Aber Jesus Christus beruft uns zu einem gemeinsamen Weg. Er ruft uns in seine Nachfolge, dass wir mit allen anderen nach Möglichkeit in eine Richtung gehen, nämlich in Richtung auf sein Reich und seine Gerechtigkeit. Der Paulus hat es damals seiner Gemeinde immer wieder sagen müssen. Und ich glaube, wir müssen es uns auch immer wieder sagen lassen, dass wir den einen Leib suchen, mit dem es weitergeht. Amen.